Aus dem Neuen Testament, Titus, Kapitel 3, den einen Vers 10. Titus, Kapitel 3, Vers 10, da sagt Gottes Wort. Einen sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung. Soweit das Wort des Herrn. Das, was uns von Natur aus besser liegt, sind erbauliche Themen, sind Dinge, die uns froh machen in Christo. Aber wenn wir oft in die Herzen der einzelnen Gläubigen hineinschauen, dann ist nicht immer alles eitel Freude. Einfach deshalb, weil bestimmte Gebiete im Leben der Gläubigen vorhanden sind, die diese Freude in Jesus trüben. Und deshalb ist es notwendig, dass wir Themen behandeln, wie hier in Titus Kapitel 3, Vers 10. Einfach deshalb, dass wir durch den Geist überführt werden, uns überführen lassen, damit wir Christus ähnlich werden, um in der von Gott gegebenen Freude zu leben und zu existieren. Nun, Paulus, der Heidenapostel, schreibt an Titus einen Brief voller Belehrungen, voller Ermahnungen. Der Apostel Paulus hätte sicherlich auch ein anderes Thema gehabt, als gerade zu diesem Titus solches zu schreiben. Wir sind dem Herrn dankbar, dass wir gerade diese Mitteilung im Titus Kapitel 3 finden. Voller Belehrung. Und in Vers 10 geht es nun, wie wir gelesen haben, um einen sektiererischen Menschen. Wir müssen schon fragen, was der Apostel wohl damit ausdrücken mag. Was er da sagt, was er meint, wer ein sektiererischer Mensch sei. Der Apostel bringt einen solchen, einen sektiererischen Menschen und verbindet seine Weisungen mit der Gemeindeordnung in diesem Titusbrief. Titus war ein harter Mann, war ein Mitarbeiter Pauli, und der Apostel hat ihm Aufträge gegeben, die er einem Timotheus nie geben konnte. Zum Beispiel sagt er, du fährst jetzt in die Gemeinden und stellst Älteste an. Das hätte der Timotheus nie zur Wege gebracht. Da war der gar keine Figur danach. Aber das musste er einem Titus sagen, weil Titus ein Kämpfer für die Gerechtigkeit des Wortes Gottes war. Und wir wollen auch diese Ermahnung in diesem Zusammenhang sehen, wie sehen und erkennen. Ein sektiererischer Mensch kann wiedergeboren und auch ungläubig sein. Das ist das Erste. Einen solchen finden wir in beiden Bezügen, sowohl des Glaubens als auch im Unglauben. Die meisten Ungläubigen findet man ja in der religiösen Welt. Da wimmelt's in allen fünf Erdteilen. Und zwar in diesen Religionen, da gibt es die meisten Ungläubigen. Auch in der christlichen Religion unseres christlichen Abendlandes, da wimmelt es von Ungläubigen. In Kirchen und Freikirchen und Gemeinschaften. Wir müssen das so deutlich sagen. Weil wir erschrocken sind, wenn wir hineinschauen, dass so wenig Wiedergeborene da sind. Dabei haben wir die Errettung in Jesus nur in der und durch die Wiedergeburt. Das wollen wir uns sagen lassen, weil es die Lehre unseres Herrn Jesus Christus ist. Aber ganz gleich, ob er wiedergeboren oder nicht wiedergeboren ist, ein solcher sektiererischer Mensch ist allenfalls ein widerspenstiger, ein starrsinniger, ein eigenwilliger Mensch. Das können wir aus den wenigen Mitteilungen des Briefes Pauli an Titus entnehmen. Offenbar wird ein solcher, weil er Zurechtweisung nicht annimmt. Das ist das Erste. Dafür aber entscheidet er nach seinen eigenen Gedanken, was aber aus der Perspektive der Heiligen Schrift Götzendienst ist. Er sucht nicht, was der Gemeinschaft mit Jesus und der Kinder des Lichts dienlich ist, was des Friedens dient und dienlich sein soll, sondern dient in der Missachtung des Wortes Gottes, wie in den Sendschreiben gesagt wird: Höre, was der Geist den Gemeinden sagt, sich selbst. Er dient sich selbst in der Missachtung der Weisung des Wortes Gottes, 7-mal an die Sendschreiben geschrieben, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist Gottes redet heute in der Zeit der Gnade durch die Gemeinde und nicht mehr durch Einzelne, wie das im Alten Testament üblich war, durch die Rede der Propheten. Die Propheten waren Stellvertreter, die im Auftrag Gottes zu Israel redeten. Und nachdem der Herr Jesus gekommen ist, stellt die Bibel Gottes Wort wichtigerweise fest, dass nur noch ein Mittler da sei. Es ist eine Frage des Glaubens und des Gehorsams, uns diesem Wort zu unterstellen. Ein sektiererischer Mensch trägt seine persönlichen Absichten in die Gemeinde, egal ob versteckt oder auch frei heraus, je nachdem, wie er es gerade für recht empfindet, und sucht natürlich dann sofort Anhänger zu bekommen für seine Idee, die er zuerst hineinträgt. Aber dabei bringt er Unruhe, er bringt Zwietracht, er bringt Betrübnis in die Herzen der Einzelnen und auch in die ganze Gemeinde. Bei ungeistlichen Gemeindegliedern wird er Erfolg haben, wodurch dann zerstrittene Gruppenbildung einsetzt. Und wir stellen fest, dass dann der Böse bereits die erste Schlacht gewonnen hat. Eine zertrennte Gemeinde, eine nicht mehr in einer Richtung gehende Gemeinde, ist für den Feind ein Spielzeug. Und wir wissen, dass dann, wenn ein Spielzeug über Gebühr benutzt wird, zerbricht. Das ist sogar bei den Kindern mit der Puppe so, wenn man da Experimente durchführt, die außerhalb der Zweckbestimmung liegen. Bei einem sektiererischen Menschen liegt es allgemein oder handelt es sich allgemein nicht um die Frage der Lehre, sondern es handelt sich um den Geist und die Gesinnung, die in einem solchen wirkt. In eigener Wegbegehung steht er draußen und unabhängig von der Gemeinde, die Gott gegeben hat. Obgleich er dann meist ein Gemeindeglied ist, redet er trotz seiner Zugehörigkeit von eurer Gemeinde, der er sich in der Redewendung nicht beipflichtet. Ein äußeres Kennzeichen eines sektiererischen Menschen zeigt Gottes Wort in Vers 9. Da werden vier Dinge benannt. Erstens, Streitfragen kommen aus ihm. Zweitens, Zänkereien. Drittens, unnütze und viertens, eitle Dinge. Das ist sein Evangelium. Ungeheiligtes Verhalten zeichnet den sektiererischen Menschen vor Gott und auch vor Menschen aus. Denn er sündigt, so sagt Paulus, durch sein eigenes Verhalten, und zwar im Streit. Die Bibel sagt, er ist durch sich selbst verurteilt. Und andere brauchen das dadurch gar nicht mehr zu tun. Der Eigenwille und der Geist der Unruhe, der ihn beseelt, zum Widerspruch, zeigen die Tiefe seiner Verblendung. Denn Gottes Wort lehrt in Philipper 3, Vers 2, nicht manches oder einiges, sondern nichts, sagt Paulus, aus Streitsucht zu tun. Wenn die Bibel Gottes Wort sagt, nichts, dann brauchen wir nicht zu fragen, was da nicht gemeint sei. In unserem volkstümlichen Redeschargon könnten wir sagen, es sind Quertreiber, Querköpfe, denen nur vorgetäuscht der Friede Gottes bekannt ist. Denn jene suchen nicht den Frieden, wohl aber sich selbst und ihre eigene Rechtfertigung im eigenen Tun. Solche gab es schon zu Zeiten des Apostels Pauli. Und ausgestorben sind sie heute noch nicht. Der Feind vermag immer wieder neues Exportmaterial gerade in dieser Weise heranzuziehen und den Gemeinden zu übereignen. Nicht selten werden durch Rückenrede auch Unbefestigte in die Sünde der Betreffenden hineingezogen. Das ist ein ganz schweres, schwerwiegendes Problem in der Gemeinde Jesu. Die Rückenrede der Gläubigen ist eines der mächtigsten Mittel in der Hand Satans. In diesen Dingen Verstrickte kommen nur durch tiefste Buße und anhaltende Beugung vor Gott und Menschen heraus. Der sektiererische Mensch selbst ahnt nicht, dass er im Auftrage des Obersten der Finsternis sowohl die Kinder Gottes entzweit, als auch die Gemeinden zu zerstören versucht. Hierbei wird nicht nur allein Böses und Unwahres sprechen, sondern auch die Wahrheit vom Apostel Paulus mitbenannt, die geredet wird, aber die in seiner bösen Absicht mit eingeschlossen ist. Auch dann, wenn es Wahrheit ist, hat es ein böses Motiv. Obgleich das Thema selbst wahr sein mag, ist der Zweck teuflisch. Allein, dass das Neue Testament so oft davor warnt, sollte uns veranlassen, darin Satans Anbetung zu sehen. Die Welt, in der wir leben, in der wir uns bewegen, in der wir uns befinden, ist eine übelredende, eine lästernde Gerichtswelt, deren Haupt der Gott dieser Welt ist. Und so sagt es auch Paulus, so sagt es auch Petrus. Und wir wollen ganz kurz einige Bibelstellen zitieren, damit wir hineingeführt werden in die Absichten Gottes, wie der Herr solche sieht. Gott wird verlästert, sagt die Heilige Schrift, durch diese Dinge. 1. Petrus 4,14. Und der Weg der Wahrheit wird verlästert. 2. Petrus 2,2. Aber auch himmlische Würden und Gewalten werden verlästert. 2. Petrus 2,10. Aber auch die Kinder Gottes und die Christenheit, die Positive, wird verlästert. 1. Petrus 4,4. Und unser Heilsgut, das ist das Evangelium, wird verlästert nach Römer 14, Vers 16. Und durch dieses Verhalten, dass wir doch durch oder dass wir doch mit Satan keinen Pakt unterhalten durch Rückenrede. Die den Herrn Jesus bis ins letzte Tief trifft und verleugnet. Lassen wir uns vielmehr reinigen vom bösen Auge, den Verdächtigungen, bei denen wir dem Satan bereitwilligst Raum geben, Verdächtigungen in unseren Herzen auszubreiten. Das sind Gratifikationen der Schlange, das 13. Monatsgehalt des Drachen. Verdächtigungen im Herzen aufkommen zu lassen, wieder den Nächsten. Paulus redet in 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 4. Dort stehen die Lästerungen gegen Gott mit menschlichen Verdächtigungen nebeneinander. Vielleicht ist uns das schon aufgefallen. Und zwar auf einer Ebene. Gott sieht beides in der gleichen Situation. Dass wir erkennen, die gräuliche Sünde, den bösen Argwohn, der kommt ja aus unseren eigenen Herzen. Wir versuchen ihn dann auf andere Menschen zu übertragen und andere Menschen in die Schuldverstrickung meiner eigenen Sünde hineinzuführen, die dann mitschuldig werden. Dem Bösen sprechen im Rücken der Gläubigen, den bösen Werken, die damit verbunden sind, und dem bösen Herzen des Unglaubens. Sagt Gottes Wort. Dem bösen Herzen des Unglaubens. Da hinein kann der Feind über Nacht seine Unsaat streuen. Erstes Himmelreichsgleichnis. Wissend, dass wir unseren Herrn Jesus damit zutiefst verleumden, wenn solches der Herr Jesus an uns sieht. Dabei werden Bitterniswurzeln nicht allein wie Stecklinge gesät und ausgesetzt, sondern auch fleißig begossen. Paulus sagt, er sündigt, Vers 11. Und er verharrt in der Sünde, weil er es immer wieder tun muss, weil er sich nicht gereinigt hat. Und er reinigt sich nicht, weil er sich im Lichte Gottes nicht erkennt. Und der Apostel Paulus findet selbst keinen besseren Weg und redet über solche anweisungsgemäß in Kapitel 1, Vers 11 vom Mundstopfen. dieser Stopfer, der hätte bleiben können, wenn man sich hätte belehren lassen wollen. Wer sich nun anschließt solcher Unheiligkeit, fällt unter das gleiche Urteil des Wortes Gottes. Ach, möchten auch wir uns alle Zeit zurechtweisen lassen. Vom Wort, vom Geist Gottes. Und wenn nötig auch vom Nächsten. Denn bei Gott, sagt die Schrift, gibt es keinerlei Ansehen der Person. Gott macht keine Ausnahmen in diesen Dingen. Auch möchten wir erkennen und erfassen, wenn es sich um die allerersten Anfänge handelt, uns zurechtweisen lassen und tief Buße tun, damit wir immer in der von Gott gegebenen Gnade gefunden werden. Der Apostel sagt nun zu Titus, sich mit einem sektiererischen Menschen nicht zu befassen. Wenn dieser zwei oder drei Mal schon zurechtgewiesen ist, ihn abzuweisen. Denn ich kann ihn nur das dritte Mal abgewiesen haben oder zurechtgewiesen haben, wenn er die vorigen Male nicht gehört hat. Damit wird es offenbar. Hätte er vorher gehört, brauchte ich ja ihm am dritten Mal nicht zurechtzuweisen. Das ist Lehre des Neuen Testaments und betrifft uns alle. Mehr oder weniger. Wir können hier an dieser Stelle sagen, dass in der Vergangenheit der Geschichte der Gemeinde Jesu, wenn der Feind nicht vermocht hat, die Gemeinde des Herrn von außen zu zerstören, sich seine Provisionsvertreter unter den Gläubigen gesucht hat und dort willige Werkzeuge gefunden, den Auftrag der Finsternis auszuüben bis zur Zerstörung durch dieses Mittel. Was sagt Paulus? Er ist ja verkehrt und sündigt. Er ist verkehrt und sündigt. Der Ausdruck abweisen anerkennt jedoch in diesem Falle hier die Gotteskindschaft eines sektiererischen Menschen. Aber anerkennt nicht den falschen Weg. Deshalb bedarf ein solcher nicht, wie im 2. Johannesbrief, Vers 10 behandelt zu werden, der nicht gegrüßt wird und nicht ins Haus aufgenommen werden darf. Das ist ein Unterschied. Der dort im 2. Johannesbrief, Vers 10 erwähnte, ist kein Gotteskind. Deshalb ist damit eine Trennung vollzogen zwischen den in 2. Johannesbrief Vers 10 und den hier Gemeinden, bei dem es sich um ein Kind Gottes handelt, lediglich fehlt ihm Licht. Aber der Ausdruck Sektierer oder sektiererischen Menschen finden wir im Sprachgebrauch auch unter den Gottlosen. Und ich glaube, die gebrauchen nur noch mehr als wir. Aber die haben eine ganz andere Perspektive. Die bezeichnen jemand als eine Sekte, die nicht zur großen Masse zählen. Und es ist interessant, wenn wir die Menschen fragen nach der Auffassung, was sie halten, wer eine Sekte sei, Und damit verbunden ist jeder ein sektiererischer Mensch, der einer Sekte angehöre. Es gibt zum Beispiel in der katholischen Kirche die Auffassung, dass jeder, dass alles eine Sekte sei, was nicht zum Katholizismus gehöre. Und wenn man fragt, warum, dann sagen die, ja, die katholische Kirche, lassen vielleicht noch die evangelische stehen, die katholische Kirche ist ja die größte. Und das soll die Beweisführung sein. Nun, abgesehen davon, dass die katholische Kirche in anderen Erdteilen die kleinste ist, müsste sie sich dann selbst das Urteil einer Sekte geben, weil sie ja dort dann nicht mehr die größte ist. Aber darum geht es nicht. Gottes Wort redet für die Gemeinde Jesu als von dem schmalen Weg, auf den nur wenige gehen. Daraus können wir ganz klar sagen, auch heute schon, wenn du nicht den schmalen Weg mit Jesus gehst und nicht den Weg der Masse, dann bist du sowieso schon schief. Und zwar total, vor Gott. Du bist nur dann im Lichte Gottes, wenn du mit deinen Sünden zu Jesus gekommen bist im festen Glauben, dass du ein verlorener Mensch bist und dass du so wie du bist vor einem heiligen und gerechten Gott nicht bestehen kannst. Das, was du brauchst, ist nicht allein ein Rufen zu Jesus, er möchte dir deine Sünden vergeben, sondern du brauchst Licht von oben, dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und zwar in einer tiefen, demütigen Haltung. Wenn unsere Buße vor Gott so weit ist, dass Gott Ja sagen kann zu unserem Flehen und Rufen, dass wir offenbar werden, gottgemäß im Lichte, dann erbarmt sich der Herr und dann lässt er die Voraussage seines Wortes an dir geschehen. Er vergibt dem Sünder. In dem Rufen zu Jesus und hinsichtlich der Vergebungsbereitschaft Gottes liegt absolut keine Automation, dass Gott das bei jedem Rufen tun müsse. Das stimmt nicht. So sagt auch Gottes Wort, dass nicht jeder, der zu ihm Herr, Herr sagt, ins Reich Gottes eingehen wird. Die Frage ist, ob ich durch Buße hindurchdringe zum Zentrum Gottes, dass Gott Ja sagen kann, und Gott sagt erst dann Ja, wenn die Tiefe meiner Schuld, meines Herzens aufgedeckt ist. Bist du bereit dazu, diesen Weg zu gehen, dann kannst du wissen, dass dieser Weg vor Gott angenehm ist und dass Gott deine Sünden vergibt. Und dann geschieht das Wunder der Gnade Gottes. Gott gib dir einen neuen Geist. Wisst ihr, das ist das Problem unserer heutigen Zeit. Man möchte heute mit den gewaltigsten Kunstgriffen Gott dienen. Und Gott will das gar nicht. Gott hat das nicht gegeben und nicht gewollt und nicht gefordert. Was will Gott? Gott will, dass wir vor ihm offenbar werden. Und zwar in jeder Form, damit Gott dich benutzen und gebrauchen kann. Und erst dann kannst du nicht mehr gebraucht werden vom anderen, vom Gegenspieler Jesu. Auch selbst der Zustand des Glaubens ist eine Angelegenheit, die gar nicht aus uns selbst kommt. Du kannst nicht sagen, ja, ich nehme das einfach so im Glauben. Das ist der größte Quatsch, den man so hört. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Wenn ich mir diese Figuren anschließend ansehe, da weiß ich nicht, soll ich lachen oder weinen. Die in dieser Weise den Glauben sich nehmen, wie sie ihn brauchen. Wir wollen uns heute sagen lassen, dass wir Gott nur dienstbar sein können mit den Dingen, die Gott uns gegeben hat. Und dazu gehört der Glaube. Du kannst mit einer Eigenproduktion des Glaubens Gott nie dienen. Das gibt es nicht. Oh, wenn du von Gott beschenkt werden willst, und das kann ganz schnell gehen, das kannst du in einer halben Stunde haben, dann demütige dich anhaltend vor dem lebendigen und alleinigen Gott. Und das ist das, was der Mensch, der natürliche Mensch, nicht leiden kann. Sich so vor einem lebendigen Gott zu demütigen, bis Gott Ja sagt. Bis Gott seine ganze Liebe und Gnade über den Sünder, ja, solche sind wir alle, über den Sünder schütten kann. Weißt du, wenn du nicht dazu bereit bist, nicht nur vor Gott, und wenn du es bis heute nicht hingebracht hast, dass Gott dich in dieser Weise gebrauchen kann, dann ist der Beweis angetreten, dass du Unheiligkeiten in deinem Tempel des Leibes übernächtigst, beherbergst. Der Sieg, der im Leben der Gläubigen geschaut wird, geht genau wie bei Jesu, unserem Herrn, durch tiefe Leiden des Todes zum Leben. Er ist nicht auferstanden aus dem Leben, sondern aus dem Tode. So sagt es Gottes Wort, dass wir die Dinge nicht verdrehen. Wenn wir Angst haben, in unserem alten Wesen, dem natürlichen Menschen, zu sterben, werden wir nie Sieg haben. Bist du bereit? Eine Entscheidung für Jesus zu treffen, die letzte Konsequenz in der Auslieferung an Christus darstellt. Bist du bereit dazu? Und andere nimmt Jesus nicht an. Dann bist du und bleibst ein Mensch des Fluches. Warum? Weil du den Fluch mehr geliebt hast als Christus das Leben. Gott kann seine Liebe nicht gegen uns erweisen, wenn wir nicht bereit werden, den Weg zu gehen, den Jesus, der Herr, der Wunderbare, gegangen ist. Er war der Sündlose und ist diesen Weg des Todes gegangen. Und wir sind die Schuldigen. Und Satan hat in unsere Herzen einen Hochmut hineingepflanzt, der uns nicht zulassen soll, dass wir uns vor dem lebendigen Gott demütigen. Und dann rufen wir zum Herrn und bitten um Gnadengaben. Das ist Gräuel vor einem lebendigen Gott. Ich sag's nur. Wir haben heute eine gräuliche Welt um uns, auch eine gräuliche Religionswelt, eine Welt der Gläubigen um uns. Es ist ein Scheinbild göttlicher Offenbarungen. Das, was Gott will, ist, er will nicht deine großen Taten. Er will nichts von dir, außer dich selbst, dein Herz. Damit er darin wohnen kann, damit er Wohnung beziehen kann. Weißt du, wenn Jesus in dir noch Wohnungsprobleme findet, dann ist etwas nicht in Ordnung. Wir haben hier in Frankfurt früher ein Wohnungsamt gehabt. Aber das will der Herr Jesus nicht haben, dass wir aufs Wohnungsamt gehen, damit der Herr Jesus in unseren Herzen wohnt. Wir haben einen Fürsprecher, dort gehen wir hin, dort können wir uns demütigen. Dann wird der Herr Jesus das Wort erfüllen. Dann wird der Vater und ich kommen und werden Wohnung bei ihm machen. Du hast Jesus schon Wohnung bei dir gemacht? Wenn wir uns als Kinder Gottes in die Buße hineinbegeben, dann hat das nichts damit zu tun, wie irrweise gesagt wird von Leuten, die sich nicht gerne demütigen lassen wollen. Wir glauben, dass der Herr Jesus uns bei der Bekehrung das alles vergeben hat. Um diese Frage geht es nicht. Es geht vielmehr um einen Stand, den Gott uns gegeben und geheißen hat. Es ist der Stand der Buße, die gesucht werden muss von uns, bis wir sie erhalten, bis wir sie gefunden haben, die vor Gott gilt und dass wir in eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus kommen. Wenn wir diese tiefe Gemeinschaft mit Jesus noch nicht gefunden haben, dann ist auch offenbar, dass in unseren Herzen andere gräuliche Dinge lagern, außer dem, was der Herr Jesus an uns finden möchte. Die Frage ist, ob wir dazu bereit sind. Aber das ist die Kardinalfrage. Die Kardinalfrage eines siegreichen Lebens mit Jesus. Die Kardinalfrage der Verherrlichung Gottes, alles dein Lob und dein Dank, deinen Dank, den du einem lebendigen Gott bringst, im ungeheiligten Zustand wird Gott nicht zur Verherrlichung gereichen. Sag's. Und ich möchte hier noch etwas sagen, was uns alle betrifft. Dass auch unsere Krankheiten, sicherlich nicht alle, aber ein ganz Teil von Krankheiten damit zusammenhängt mit dem geistlichen Problem. Wenn das nicht gesund ist, wenn unsere Seele nicht gesund ist, dann haben wir 1000 Probleme. Und deshalb sagen wir in der Seelsorge, du musst ordentlich Buße tun. So geht das los. Wir müssen ordentlich Buße tun. Das andere, das untergeordnet. Der Herr möchte uns ganz neu einen Blick eröffnen, ob wir für Jesus fruchtbar sind in seinem Reich. Wer nicht durch Buße im Glauben zur Wiedergeburt gekommen ist, ist und bleibt ewiglich verloren, in den Worten Gottes gesagt, verdammt. Von Natur aus sind wir der Sünde wegen alle in der Verdammnis, im Zustand der Verdammnis. Und weil es bei Gott kein Ansehen der Person gibt, kann sich niemand hinten in eine Errettungsbasis hineinbegeben, weil eine solche Basis vom Wort Gottes her nicht gelehrt wird. Also brauchen wir es auch gar nicht zu suchen. Es gibt keinen. Es gibt nur ein Verlorensein und ein Errettet zu sein. Wenn du also nichts machst und du hast heute das Wort des Herrn gehört, du machst nichts, dann bleibst du weiter in der Verdammnis. Wenn du nicht ein Kind Gottes bist, dann bleibst du weiter in dem Bezugsfeld des Gerichts. Um zu Jesus zu kommen, bedarf es einer Veränderung. Die Veränderung selbst hat Gott geschaffen in Christo. Er hat alle Voraussetzungen. Alle Voraussetzungen hat Gott gegeben auf Golgatha. Jetzt kommen wir dran. Jetzt sind wir an der Reihe. Sind wir bereit, unser sündliches, durch die Sünde Adam bis ins letzte verseuchtes Wesen ins Licht Gottes zu stellen, den Urteilsspruch darüber zu fällen, ich muss sterben, du lebendiger Gott, dein Urteil ist gerecht. Wenn wir zu Jesus kommen, dann will der Herr Jesus nicht, dass wir Selbstmord begehen, um dem alten Adam den letzten Garaus zu machen, sondern er will haben, dass unser adamitisches Wesen in den Tod kommt. Darum geht's ja. Nicht, dass wir das Fleisch, unseren Leib da ins Grab bringen, sondern dass wir die Regungen des Fleisches in den Tod hineingegeben. Bist du bereit dazu, das zu tun? Und zwar mit aller Konsequenz. Im Glauben. Glaub, dass der Heiland all das Zeug, all das verrückte Zeug, lass dir einen Blick geben für die Sünde. Bitte den Herrn, Herr Jesus, öffne mir die Augen, dass ich dich schaue, den Heiligen und Reinen, der für mich, für meine Schuld am Kreuz gelitten hat. Und öffne mir den Blick, meine Sünde zu sehen. Meine persönliche Sünde. Zu schauen, zu erkennen und zu erfassen. Und dann glaube, dass der Heiland für dich am Kreuz gestorben ist. Bekenne ihm die Dinge der Sünde namentlich, nicht global. Mach das nicht. Sondern demütige dich mit 5, 6 Sätzen über jede einzelne Sünde. Zähl sie nur namentlich auf. Hauptsächlich die, mit denen du nicht über andere reden willst. Die will Herr Jesus ganz besonders. Und da halte ich besonders lange dran auf. Die anderen sind dann nicht so sehr wichtig wie die anderen, wie die einen. Und der Jesus, der das Herz anschaut, der lässt sich da nicht 100-mal bitten. Nein, nein, der kommt dann schon. Einfach in der Berufung auf sein Wort, so wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und wenn du ein sektiererischer Mensch bist, vielleicht Kind Gottes, dann muss ich dir dasselbe sagen. Ruf so lange zum Herrn, bis du offenbar wirst und bis der Geist Gottes dich erfasst. Dann brauchst du aus dem Fleische heraus gar keine Akrobaten mehr zu machen. Die Kinder Gottes dienen unserem Herrn leider, leider zu viel mit dem Fleische und zu wenig dem Geiste nach. Wer möchte uns heute einen Blick haben tun lassen in die Lehre des Neuen Testaments über die Frage, was ein sektiererischer Mensch ist. Gott sieht jeden nicht Wiedergeborenen als einen sektiererischen Menschen an, weil er noch nicht zu Christus gekommen ist. Und die wir nun den Heiland nachfolgen, wir sind dankbaren Herzens, wir sind froh, dass wir den Weg des Glaubens gehen können und dürfen. Es ist ein etwas schweres Thema, aber ich glaube, es ist Not, in allem Wort unterwiesen zu sein, einfach schon der Bewahrung wegen, dass wir uns erinnern, was der Herr Jesus für uns am Kreuz ausgehalten, gelitten, was er hingenommen hat wegen unserer Schuld, und dass wir nun erkennen, dass wir als Errettete nun abseits dieser Dinge stehen, für den Herrn zur Verfügung zu sein, den Herrn zu verherrlichen, um seines Namens, um seines wunderbaren Namens willen, weil er bald wiederkommt. Wir erwarten ihn vom Himmel her und preisen seinen herrlichen Jesus-Namen. Amen. Das Herrlichste, was es gibt, ist, wenn wir den Herrn Jesus angenommen haben, in unsere Herzen eingelassen. Und wenn jemand noch da ist, wir können das selbst nicht machen. Wir können nur den Weg weisen, wie Gottes Wort es auch sagt. Und du musst bereit dazu sein, dir ewiges Leben schenken zu lassen. Ich verspreche nicht mehr als das, was Gottes Wort sagt. Ich selbst habe auch nichts. Das, was ich besitze, habe ich von Jesus erhalten. Aber das ewige Leben, was Jesus mir gegeben hat, kann ich anderen nicht geben. Das hat er mir nur persönlich gegeben und anderen persönlich gegeben. Aber der Herr Jesus ist der, der auch dir dieses ewige Leben schenken will. Frage, hast du dieses neue Leben, das der Heilige Geist in dir wohnt? Dass du dieses ewige Leben besitzest in der Übereinstimmung des Willens Gottes und der Freude und des Friedens unseres Herrn. Hast du das schon erlebt? Wenn nicht, bist du ganz, ganz arm dran. Deshalb rufe zum Heiland, dass er dir Gnade schenken möchte. Sage ihm immer wieder, Herr Jesus, ich will auch errettet werden. Ich will kommen. Ich will dich erfassen und erfahren, damit du in meinem Herzen wohnst. Heute Nachmittag, 14.30 Uhr, Fragestunde, 18 Uhr, ist der Chor in dem Jugendraum. Nun, draußen ist noch der Büchertisch, dem Herrn befohlen.